Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW.
Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Jens Südmeier, ja, und eins kann ich jetzt schon versprechen, dies wird wohl die bislang bunteste Folge der Lauschwerkstatt, denn heute dreht sich alles um das Thema Farbe. Ein beruhigendes Grün, ein alarmierendes Rot, ein langweiliges Beige, ein erfrischendes Blau oder auch ein schreiendes Pink. In der Regel fällt es uns gar nicht allzu schwer, mit Farben bestimmte Eigenschaften zu verbinden. Doch warum ist das eigentlich so? Und wie nehmen wir Farbe wahr? Welche Wirkungen haben sie? Und wie lassen sie sich bei der Gestaltung von Räumen gezielt einsetzen? Um hier ein bisschen Licht ins Dunkel bzw. etwas Farbe ins triste Grau der Unwissenheit zu bekommen, darf ich ganz herzlich unseren heutigen Gast begrüßen. Er ist Professor für Didaktik der visuellen Kommunikation an der Bergischen Universität Wuppertal und einer der führenden Farbpsychologen in Deutschland. Herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt, Professor Dr. Axel Büter.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung.
Ja, Herr Professor Büter, Sie haben einen handwerklichen Hintergrund. Sie sind gelernter Steinmetz und Steinbildhauer, haben dann im Anschluss ein Architekturstudium absolviert und sind dann mit verschiedenen Projekten in die Welt der Farbe eingetaucht, kann man sagen. Was fasziniert Sie an diesem Thema?
Das ist ja ganz interessant, weil Farbpsychologie kann man nicht studieren. Das heißt, da muss man irgendwie anders hinkommen. Und bei mir ist tatsächlich der Hintergrund, dass ich mal angefangen habe mit einer ganz bodenständigen Handwerkslehre. Und wenn man so in Kathedralen restauriert und so einen Stein dann in so ein gotisches Fenster einsetzt und dann geht das Licht an morgens, ja, die Sonne fängt an aufzugehen, dann merkt man, okay, deine Handwerksarbeit ist eigentlich Mittel zum Zweck. Ja, das geht nicht um das Material, das geht nicht um die Form, sondern es geht um Atmosphären. Und zwar eine Atmosphäre in der Kirche jetzt speziell darum, Menschen im Prinzip mit Gott in Berührung zu bringen, die einzustimmen auf die Predigt, die in einer gewissen Weise auch als Gemeinschaft spürbar werden zu lassen. Es geht also darum, uns so zu erheben, ja, durch diese Bauten. Und mein Stein sowie auch die Tischlerbank da drinne sind quasi Mittel zum Zweck.
Sie haben es gerade schon angedeutet, Farben spielen eine zentrale Rolle in unserem Leben. Wir sind permanent von ihnen umgeben. Warum sind Farben so wichtig für unsere Lebensrealität und eben auch für die Wahrnehmung unserer Umwelt?
Das ist eine spannende Frage, vor allen Dingen, wenn man die gezielt mal aus dem Bereich des Tischlerhandwerks stellt. Ja, also die Frage, beschäftigen uns eigentlich die Farben zum Beispiel von Hölzern? Ist das egal, was die für eine Farbe haben oder ist das super wichtig? Und kann man diese Farben eigentlich festlegen, wenn man nur auf das Material schaut, nur vielleicht auf sein Produkt schaut? Oder muss man nicht immer den ganzen Kontext mit hinzunehmen? So wie ich das bei der Kathedrale erklärt habe, ist ja quasi nicht nur das Material und die Farbigkeit von einem Artefakt in diesem Raum wichtig für die Atmosphäre, sondern alle Farbflächen, auch das Licht im Raum zusammen machen die Atmosphäre. Also wenn ich den Boden mache aus Holz, wenn ich ein Möbelstück da reinstelle, ein Regal baue oder was auch immer ich mir als Tischler einfallen lassen kann für Räume, habe ich immer eine Farbkomposition. Also mein Holzwerkstoff hat eine Eigenfarbe und die wird durch die Farbe der Umgebung, aber auch die Lichtfarbe in Szene gesetzt. Und ähnlich wie in der Kathedrale haben wir dann natürlich in Wohnzimmern, in Geschäftsräumen oder bei anderen Nutzungen konkrete Wirkungen auf den Menschen. Also wir werden nicht zu Gott erhoben, sondern wir haben vielleicht eher eine bessere Regeneration. Ja, oder in Kliniken, wo wir sehr viel tätig sind, da können wir Medikamente einsparen, tatsächlich durch die Atmosphäre. In Schulen können wir eine bessere Lernatmosphäre schaffen und in Therapieräumen im Prinzip entspannen sich Menschen besser und können dann bei der Therapie auch besser mitmachen. Das heißt, in allen lebensweltlichen Anwendungsbereichen versuchen wir jetzt hier im Institut für Farbpsychologie tatsächlich zu schauen, welche Farben wirken so, dass der Zweck der Nutzung auch erreicht wird. Es ist also kein Selbstzweck, wir gehen nicht ästhetisch vor, wir suchen nicht nach schönen Farben, sondern wir suchen nach funktionsgerechten Farben also und fragen, was für Bedürfnisse haben Menschen da? Und das kann sich, glaube ich, auch jedes Tischlerunternehmen auch stellen. Also wo braucht man jetzt im Prinzip die Produkte, die wir anfertigen? Und welche Wirkungen möchten wir damit erreichen? Also nehmen wir einen hellen Boden, dann wirkt der Raum vielleicht ein bisschen leichter. Ja, der wirkt vielleicht ein bisschen moderner, der wirkt ein bisschen offener. Und irgendwie oft aus der anderen Seite ist es mit einem dunklen, zum Beispiel Eicheboden so, dann haben wir gleich so eine schwere, so eine zeitlose, beständige, bisschen wertigere Optik drin. und so weiter. Und das Ganze ändert sich natürlich, weil wenn die Wandfarben dann im Prinzip zum Beispiel eher grün sind, so ein schönes Salbeigrün an der Wand, dann wirkt auf einmal der Boden ein bisschen rötlicher, weil er die Kontrastfarbe mehr rausholt. Und dann sagt der Kunde vielleicht, der nur das Holzmuster bemustert hat, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt, der wirkt jetzt aber doch ein bisschen zu rot. Ja. Oder umgedreht kann man natürlich auch mit einer blauen Wandfarbe so einen Boden gelblicher wirken lassen und so weiter. Das heißt, mit der Lichtfarbe ist das ähnlich. Ja, also wenn das Licht im Prinzip nicht funktioniert, dann wirken auch alle Oberflächen im Raum wieder völlig anders. Und das ist meine Aufgabe, also so einen ganzheitlichen Blick darauf zu lenken. Also zu sagen, Farbe ist nicht nur einfach ein Anstrich, ja, sondern alles, was wir sehen, jede Oberfläche, aber auch das Licht der Sonne, das Licht irgendwie unser Leuchten, die tragen zu der Atmosphäre bei. Wir haben Oberflächenfarben, wir haben Lichtfarben. Und die muss man immer alle in den Blick nehmen, auch wenn man als Tischler vielleicht nur ja ein Werkstück einbaut.
Während jetzt jemand beispielsweise wahnsinnig gerne türkise Hemden trägt oder seine Wände vorzugsweise in einem hellen Orange streicht, würde sich jemand anders nur sehr ungern vielleicht mit diesen Farben umgeben. Ist die Wahrnehmung bzw. die Verknüpfung von Farben mit bestimmten Eigenschaften oder Gefühlen nicht auch immer sehr subjektiv?
Ja, das ist eine der Tätigkeiten, die ich in den letzten 20 Jahren sehr intensiv nachgegangen bin, nämlich mal zu schauen, wo kommen eigentlich diese Wirkungen von Farben her? Viele werden sich vielleicht an die Farbenlehre Goethes erinnern. Das ist ja eine der bekanntesten Farbenlehren, die wir in Deutschland haben. Goethe selbst hielt das ja für sein wichtigstes Werk, also noch wichtiger als seine ganzen Romane, ja, oder Gedichte, seine Poesie. Es ist aber ganz interessant, dass wir heute nicht mehr die Leitwissenschaft Physik haben. Also Goethe hat sich ja sehr stark mit der Physik als Ursache für die Wirkung von Farben auseinandergesetzt und danach erst die sinnlich-sittliche Farbenlehre geschrieben, also die psychologische Wirkung der Farben angefangen zu ergründen. Heute wissen wir, und das ist ein großer Teil meiner Forschung, dass Farbe vor allen Dingen biologische Wirkung hat auf uns. Das heißt, wir würden die gar nicht sehen, weil die Farben sind gar nicht in unserer Umwelt, sondern die Farben, die wir sehen, die entstehen erst in unserem Kopf. Und die entstehen nur in unserem Kopf, weil das für uns evolutionär nützlich ist. Ja, weil wir einen Vorteil für unser Überleben auch daraus ziehen, so wie jedes Insekt und jedes Tier im Prinzip die richtige Blüte anfliegt, die Nahrung sucht über Farben, sich tarnt über Farben, wirbt über Farben, hat man biologische Funktionen, die auch der Farbkultur zugrunde liegen. Und das habe ich in meinem ersten Buch gemacht, also die biologischen Funktionen von Farben erforscht und geschaut, was weiß man alles darüber. Es gibt nämlich tausende von Studien aus dem Tier- und Pflanzenreich, wozu Farben so alles nützlich sind. Und im zweiten Teil des Buches habe ich dann geschaut, in der geheimnisvollen Macht der Farben, kann man das auch auf unsere Farbkultur übertragen? Also kann jetzt ganz konkret auch ein Tischlerunternehmen oder ein Architekt, ein Planer daraus Nutzen ziehen oder ein Künstler meinetwegen auch, dass er sowas weiß. Und in der Tat, es ist so. Also wir können tatsächlich, wenn wir wissen zum Beispiel, Farbe ist ein wichtiger Indikator für gesunde Nahrung oder auch eine gesunde Lebensumwelt, dann wissen wir, okay, bei der Nahrungsaufnahme, ja, bestimmte Farben weisen uns schon darauf hin, ess das lieber nicht, ja, oder das ist gesund für dich. Und Problem ist natürlich nur, die Nahrungsmittelindustrie weiß das auch. Also hochverarbeitete Lebensmittel haben viele Farbstoffe drin. Na, also da ist sehr viel Wissen. Und für mich ist natürlich wichtig, dass die Kunden auch dieses Wissen haben, weil dann können sie natürlich auch sagen, okay, ich schaue mir das an. Was sind da für Farbstoffe drin? Sind das natürliche Farbstoffe? Sind das irgendwie synthetische Farbstoffe und so weiter? Und das hat man natürlich auch in Gebäuden, in Räumen. Auch da kann man mit Farbstoffen sehr viel Schaden anrichten. Sie kennen das ja, Hölzer werden ja auch farblich behandelt, sonst würde ja quasi jedes Parkett nach jedem anderen Baumstamm, den man da zersägt hat, wieder leicht anders aussehen. Aber auch Produkte werden dann gebeizt oder auch farblich behandelt. Und da hat man auch in der Vergangenheit, sagen wir mal so, sehr viel gesundheitsunverträgliche Farbstoffe reingegeben, die ausgedünstet haben oder gesundheitliche Schäden verursacht haben oder auch Umweltschäden. Also auch das ist ein Teil, den wir uns anschauen, nämlich die Frage der Folgen für Mensch und Natur vom Einsatz von Farbstoffen, die ja tatsächlich überall drin sind. Ja, also irgendwie, es gibt keine Oberfläche, die nicht irgendwie eine Farbe hat. Ja, und meisten Oberflächen, selbst wenn sie naturbelassen sind, weitgehend, sind trotzdem, damit sie homogen aussehen, auch in einer gewissen Weise farblich vorbehandelt, werden gebleicht oder werden so ein bisschen imprägniert und so weiter. Und überall sind auch Farbstoffe drin, um das so schön homogen machen zu lassen. Dann der zweite Teil der Frage, das war dann auch tatsächlich der zweite Teil in meiner langjährigen Forschung, ist das subjektiv. Ja. Also der erste Teil heißt, es gibt ganz objektive Grundlagen. Das sind die biologischen Funktionen der Farben. Also wir können Umwelten so gestalten, dass Menschen tatsächlich gesünder drinne leben, sich wohler fühlen, besser lernen können und so weiter. Das ist ganz objektiv so. Der subjektive Teil, auch dazu haben wir Forschung. Ich habe also jetzt tatsächlich bin losgegangen und habe gesagt, okay, wir räumen die Kleiderschränke von Hunderten von Probanden aus, um mal zu schauen. Ja, das kann man machen bei Farben der Kosmetik, bei Farben der Kleidung, die wir uns alle aussuchen, bis hin zu Schuhen und Jacken und so weiter. Könnte man auch bei den Farben der Räume machen. Auch das ist natürlich sehr, sehr persönlich und habe geguckt, okay, wenn ich jetzt einen Test habe, der die Persönlichkeitseigenschaften eines Menschen bestimmt, da gibt es in der Psychologie, in der Persönlichkeitspsychologie den Big Five, das ist weltweit der bekannteste Test zur Bestimmung einer menschlichen Persönlichkeit. Der hat zum Beispiel so Eigenschaften wie Verschlossenheit und Offenheit, ja, oder sowas wie neurotisch, also sehr ängstlich oder sehr resilient und sehr, sehr widerstandsfähig gegen die Stürme des Lebens und so weiter, sehr gesellig, ne, oder eher so ein bisschen jemand, der sehr für sich bleibt und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, kann man nicht anhand der Farben der Kleidung, aber das kann man auch in den Wohninteriors genauso machen, kann man nicht da so ein Stück weit hintergucken, was ist denn das für ein Mensch? Und das war erstaunlich, weil tatsächlich unser Test ergeben hat, dass Menschen anhand der Kleidungsfarben, aber auch der persönlichen Interiorfarben vorhersagen können, was sind die wichtigsten Persönlichkeitseigenschaften eines Menschen. Also unsere Kleiderschränke, ja, bei manchen Menschen auch die Wahl der Kosmetik, also die Farbe des Lippenstifts und so weiter, der Haarfarben, die wir dann auch irgendwie ja heute reichlich färben. Also Kosmetikindustrie ist ja eine Milliardenindustrie, Interiorindustrie noch viel größer. Da merkt man ganz gut, dass Farben der Haupttreiber auch sind für Einrichtungen, auch für Kleidungskäufe und so weiter, weil es darum geht, dass wir die richtigen, das heißt die passenden Farben zu unserer Persönlichkeit in den verschiedenen Anlässen des Lebens finden. Und da haben wir ein Repertoire. Die einen mögen es eigentlich eher so ein bisschen ja, reduziert, minimalistisch, grau, beige, schwarz, weiß, ne? Und andere, die lassen es auch mal knallen.
Aber das weiß am besten dann so jeder für sich, was, also man kann nur aus dem Farbgeschmack einer Person, kann man auf die Persönlichkeit schließen.
Genau. Was so allgemeinhin so als Geschmack bezeichnet wird, also sehr subjektiv, ist tatsächlich so ein intuitives Wissen, ja, was passt zu mir. Manche Menschen trauen sich aber einfach auch nur nicht. Das habe ich auch oft festgestellt. Also ich kriege viele Zuschriften. Letztens hatte ich zum Beispiel wieder einen Busfahrer dabei, der hat mir dann irgendwie eine Mail geschrieben und gesagt, er fühlt sich irgendwie total depressiv irgendwo. Er hat eigentlich immer nur schwarze und weiße Kleidung und er fährt ja jetzt jeden Tag seinen Bus und fühlt sich nicht wahrgenommen, nicht gesehen. Ja, kann er auch nicht, weil er hat ja Tarnfarben an. Also diese ganze Graustufenpalette ist ja irgendwie wunderbar für Menschen, die gerne übersehen werden möchten. Also die grauen Mäuse unter uns, genau.
Ich habe einen,
guck jetzt mal quer über den Tisch.
Eine graue Sweatjacke.
Genau, ja. die graue Jacke. Es ist ja nicht die einzige Farbe vielleicht, wenn es denn so wäre. Also wie bei 50 Shades of Grey, dass der ganze Kleiderschrank quasi nur mit grauen Anzügen.
Nein, so ist es nicht, Gott sei Dank.
Ja. Gefüllt wäre, dann könnte man spekulieren, um was für eine Form von Persönlichkeit es sich handelt. Ja, aber in der Regel ist es so, natürlich die Frage, wie möchte ich wahrgenommen werden an dem Tag zu dem Ereignis. Deshalb haben wir auch eine Klaviatur von Farben oder auch in jedem Zimmer auch unterschiedliche Farben. Ja, je nach Nutzung des Zimmers oder überhaupt nach Nutzungszweck der Räume haben wir natürlich, ne, Besprechungsräume. Da frage ich auch immer, wie wollt ihr das denn haben? Ja, also wollt ihr hier irgendwie kreativ sein und wollt ihr hier irgendwie eine offene, kommunikative Atmosphäre haben oder soll es eher sehr formell, ja, und sehr ruhig und gesittet irgendwie zugehen? Und je nachdem kann man auch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger in die bunten Farben greifen oder ein bisschen dezenter, kann man auch sagen, oder ein bisschen farbenfreudiger in der Umwelt reagieren.
Gibt es denn auch sowas wie kulturelle Unterschiede in der Wahrnehmung oder Interpretation von Farben?
Beides. Ja, es gibt tatsächlich Farben, die von den Wirkungen her kulturell übergreifend gleich sind. Also wenn wir zum Beispiel einen roten Lippenstift irgendwie draufziehen, dann ist es irgendwie tatsächlich ein Signal irgendwo. Das steigert jetzt bei Frauen natürlich die Attraktivität zum einen. Das tut es weltweit. Also niemand versteht das miss, weil es einfach so ein biologisches Signal der Errötung ist, der Erregung. Und deshalb wird das auch gleich verstanden. Ja, wenn wir eine blaue Farbe streichen, dann rückt die für uns weiter weg, weil es eine Farbe von Himmel, von Meer ist. Das ist bei uns mit Ferne, mit Weite verbunden. Das haben wir gelernt. und deshalb kann man damit einen Raum optisch auch weiten. Genauso wie man das mit Lichtfarben machen kann, also wenn ich ein Weiß streiche oder ein Himmelblau oder ein Lichtgelb, dann wird der Raum größer. Er wird aber auch weniger behaglich, weil er hat keine haptische Qualität mehr. Durch diese Lichtfarbe wirkt er jetzt für mich nicht so geborgen, als wenn ich da zum Beispiel ein bisschen Erde reinmische, also so ein erdiges, sandig abgetöntes oder lehmig abgetöntes Weiß mache oder halt auch einen Holzboden reinlege, Holzmöbel, dann kriegt er sofort was Haptisches, was Erdiges. Er wird ein bisschen enger und ein bisschen bodenständiger. Aber wir fühlen uns wohler da drinnen und es ist auch natürlicher von der Atmosphäre. Und so muss man immer schauen. Es gibt für mich keinen guten und schlechten Farben, ja, sondern man braucht das Repertoire. Auch als Tischler braucht man ein Repertoire an Hölzern, wo man wirklich sagt, okay, ich gucke mir an, wie zum Beispiel hat der Kunde sich eingerichtet, ja, also weil damit müssen die Farben ja harmonieren. Ich kann also nicht einfach sagen, ich lege dir irgendwas rein und du musst alle anderen Sachen danach ausrichten, sondern muss gucken, wie ist der Mensch. Was hat der für Bedürfnisse? Wie ist der drauf? Wie reagiert er? Oder wenn es jetzt nicht um eine einzelne, sagen wir mal, eine Wohnung oder ein Wohnhaus geht von einer einzelnen Person, dann muss man schauen bei dem Nutzungszweck, welche Bedürfnisse haben Menschen? Ja, also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel einer Schule, die wir gerade fertiggestellt haben, mit sehr, sehr großem Erfolg für eine inklusive Schule für Kinder mit geistigem Förderschwerpunkt. Da fragen wir zum Beispiel die Bedürfnisse ab und da es sehr stark so war, die Kinder kommen teilweise aus prekären Verhältnissen, weil die geistige Förderung nicht nur genetische Gründe hat, sondern manchmal auch einfach elterliche Unachtsamkeit oder Probleme auch im Elternhaus. Und da war es wichtig, eine freundliche, eine geborgene Atmosphäre. Das heißt, da gibt es im ganzen Haus einen Holzboden. Und dann gibt es irgendwie Farben, die eher so ein bisschen Wärme, Geborgenheit vermitteln, so Salbeigrün oder Ockerfarben, Sandfarben, auch viele. Trotzdem sehr hell und sehr freundlich. Und da, wo es ein bisschen konzentrierter sein muss, da haben wir dann so ein bisschen hellere Hölzer drin. Da ist das Licht auch ein bisschen eher auf so eine Tageslichttemperatur. Und dann sind die Wände schon leicht farblich getönt, aber eher so ein bisschen kühler und fördern dann eine konzentrierte Atmosphäre. Also es ist so leicht quasi alles angepasst. Obwohl dann in sich wieder harmonisch, ja, also keine großen Brüche im gesamten Schulgebäude. Und hinterher machen wir Messungen, also Interviews zum Beispiel, qualitative Forschung oder quantitative Forschung, Fragebögen. Manchmal untersuchen wir Schulnoten, Konzentrationen bei Arbeiten zum Beispiel oder Medikamentenverbrauch in Krankenhäusern, um tatsächlich zu schauen, hat das genauso gewirkt mit der Auswahl der Farben, wie wir das im Vorfeld vereinbart haben.
Nehmen wir mal an, eine hochglänzende graue Oberfläche, daneben ebenfalls im Grau eine strukturierte, vielleicht sogar flauschige Fläche, derselbe Farbton, andere Wirkung. Welche Rolle spielt die Materialität und auch die Beschaffenheit von einer Oberfläche eben auch für die Farbwahrnehmung?
Ja, grundsätzlich stehen wir als Menschen ja über unsere Sinne mit der Umwelt in Verbindung. Was anderes haben wir ja nicht, ne? Und wir haben natürlich den haptischen Sinn, das ist ein super wichtiger Sinn, also die Berührung, und die ist beim Holz natürlich total toll, wenn wir so über Holz streichen, kennt ja jeder auch. Ja, ich hatte das auch beim Stein, also so, wie klingt der Stein, wie fühlt er sich an, wenn man da drauf rumhaut quasi, und irgendwann merkt man ja, dass man quasi nicht einfach nur auf einem Stein rumschlägt, sondern so am Klang schon hört, ne, wie ist der geadert, wie ist der gemasert, und das ist beim Holz natürlich genauso, also man hat so, ne, man verschmilzt so ein bisschen über alle Sinne, aber meistens wird es über unseren Leitsinn, nämlich das Sehen, wahrgenommen. Und dann ist man sofort wieder bei der Farbe. Ich spreche da gerne von der Farbhaptik. Es ist also nicht die richtige Haptik, die ich merke, wenn ich mit der Hand oder mit dem Fuß, mit dem nackten Fuß dann irgendwie über das Holz gehe, sondern es ist die Haptik, die ich sehen kann. Und deshalb funktionieren ja auch so Dekore ganz gut. Ja, es wird ja immer besser quasi. Sie haben Holzböden und da muss man schon teilweise, muss ich selber schon runtergehen und kratzen, um zu merken, ja, wenn ich das gut, eine gute Oberfläche habe. Da sind ja Fotos quasi eingearbeitet, die werden immer perfekter. Und da haben wir natürlich auch ein super Repertoire irgendwie einfach für Räume, wo wir kein Echtholz verwenden können, weil es entweder zu teuer ist oder halt aus hygienischen Gründen nicht geht, wie Therapie und Krankenhauseinrichtungen. Aber trotzdem wollen wir diese Holzoptik haben, also diese haptische Wirkung von Holz. Das kriegen wir auch mit dem Blick mit. Also man kann tatsächlich diese Wechselwirkung der Sinne messen, dass wir, wenn wir so eine Maserung reinbringen, auch wenn es nur eine visuelle Maserung ist, so eine, also eine haptische Qualität in die Farbe, dann hat das auch für uns ein höheres Maß an Authentizität. Auf der anderen Seite können wir aber auch abstrahieren. Was ich häufig habe, ist zum Beispiel, wenn ich einen Linoleum mache. Wir haben letztens gerade für einen großen deutschen Linoleumhersteller eine Kollektion gemacht, eine Gesundheitskollektion. Da habe ich zum Beispiel gesagt, wir machen jetzt nicht ein Lino, was aussieht wie Holz. Irgendwie das widerstrebt mir auch irgendwie so ein Stück weit. Sondern ich habe gesagt, aber wir wollen trotzdem hier diese angenehmen Wirkungen von Holz. Ja, also haben wir geguckt, irgendwie vielleicht kann man ja so ein bisschen in diese Anmutung, ja, diese farbliche Anmutung von Holzböden irgendwie rein und kann auch sagen, okay, wenn wir hier aus bestimmten Gründen kein Holz verwenden dürfen, vielleicht können wir es dann mit einem Naturmaterial wie Linoleum, aber in so einer Naturanmutung irgendwie haben. Und das ist ganz interessant, weil das funktioniert auch. Ja. Also auch da kann man sich so durch die Palette der Holztöne, der Lehmtöne, der Sandtöne irgendwie hangeln und damit eine sehr natürliche Anmutung haben, obwohl der Kautschuk, ja, irgendwo das Naturmaterial selber ja vielleicht eine ganz andere Farbe hat.
Sie hatten das vorhin auch schon angesprochen, Gesundheitsumfeld, aber auch das Arbeitsumfeld, da spielen natürlich Farben auch eine entscheidende Rolle. Welche Farben sind für eine besonders angenehme Arbeitsatmosphäre denn besonders geeignet, wenn wir jetzt mal vielleicht auch an eine Tischlerwerkstatt oder ein Büro oder eben auch an andere Arbeitsplätze denken, die vielleicht auch von Tischlern eingerichtet werden?
Das ist ein ganz interessanter Punkt, weil da leisten wir auch gerade Pionierarbeit. Wir haben ja vor 10 Jahren angefangen, im Gesundheitsbereich zu forschen. Seitdem ist es so, dass es kaum noch Krankenhäuser in Deutschland gibt, die nicht irgendwie sich Gedanken machen darüber, wie ist denn die Atmosphäre in den Räumen. Also dieses klinische Weiß verschwindet immer mehr. Das hat angefangen bei Geburtsstationen, ne, irgendwie über Kinderkliniken und geht jetzt aber auch tatsächlich immer weiter in die verschiedensten Bereiche rein. Bei den Arbeitswelten ist es so, dass diese Arbeitsethik, die protestantische Arbeitsethik, war eher ora et labora, also bete und arbeite. Und Luther hat ja quasi uns auch mitgegeben, also schwarz ist das höchste der Gefühle, so als angemessene Farbe, grau geht vielleicht noch. Und diese Arbeitsethik finden wir natürlich auch. Das heißt, wenn das toll farblich gestaltet ist, dann hat man immer den Eindruck, die arbeiten hier gar nicht richtig. Wenn jemand in der Arbeitskleidung kommt, dann denkt man, der ist in der Privatkleidung da, die bunt ist, ja. Irgendwie hat er nicht die richtige Arbeitseinstellung. Also, dass Arbeit Spaß machen kann und Freude machen kann, ist tatsächlich etwas, was man jetzt erst entdeckt als Qualität, wo man merkt, jemand, der in der Tischlerwerkstatt steht und Freude an seiner Arbeit hat, weil er sich da wohlfühlt, der ist weniger krank, der ist motivierter und dem wird quasi unterstützt bei seiner Arbeit irgendwie durch die Arbeitsumgebung. Und das ist nicht nur in der Tischlerwerkstatt so, sondern auch in Fabriken. Wir haben jetzt also ein großes Industrieunternehmen aus der chemischen Industrie, wo wir zum ersten Mal erforschen, hat das auch Einfluss, ja, dieser Arbeit in Werkhallen tatsächlich auf die Arbeitsmotivation, die Gesundheit, das Wohlbefinden der Arbeitnehmer und die Identifikation auch mit dem Arbeitsort. Und da haben wir schon aus dem Gesundheitswesen sehr, sehr positive Daten vorliegen, dass das so ist, dass man das so auch erwarten kann. Aber bei Industriearbeitsplätzen ist es bisher noch nie nachgewiesen worden. Und deshalb sind wir natürlich auch sehr gespannt, ob es sich übertragen lässt. Und das geht jetzt nicht darin so stark, dass man jetzt sagen muss, wir machen das jetzt zur Bespaßung unserer Mitarbeitenden, sondern es ist tatsächlich wichtig, weil es ein Zeichen der Wertschätzung. Also in den Fragebögen wird das immer als Wertschätzung angekreuzt, wenn es eine Wohlfühlatmosphäre am Arbeitsplatz gibt. Weil Menschen sind ja einen großen Teil ihrer Lebenszeit auch auf Arbeit, ja. Und das muss jetzt nicht unbedingt immer aussehen wie Urlaub, aber es ist zum Beispiel super wichtig, dass man sich Gedanken macht, dass es nicht einfach nur irgendwie in so einem Industriegrau angestrichen wird oder irgendwie weiß und gleißende Beleuchtung und so weiter, sondern dass man sich überlegt, okay, wenn dann ein Mensch den ganzen Tag drinne steht, ja, und er hat eine rein weiße Arbeitsumgebung gestrichen in der Tischlerwerkstatt und dann noch helles Licht, weil das braucht er ja zum Arbeitsschutz, dann ist das so, biologisch gesehen, als wenn die Sonne irgendwie im Sommer den ganzen Tag irgendwo bei High Noon, also 12 Uhr mittags verharrt. Das ist biologisch ein Unding. Sondern es ist so, dass die Sonne, die geht morgens auf und geht abends wieder runter. Also wenn man ein biodynamisches Licht hat, dann ist das so, dass die mittags ja so den höchsten Stand hat. Da ist sie wirklich sehr hell und sehr intensiv. Das heißt, man sollte eigentlich nie länger als 2 Stunden in so einer Atmosphäre verbringen, weil es sonst dazu führt, dass man sich gestresst fühlt. Und wenn man in so einer gestressten Arbeitsumgebung den ganzen Tag verbringt, dann ist man einfach häufiger krank, dann ist man gereizter, dann macht man mehr Fehler, weil es einfach unnatürlich ist. Wir sind dafür nicht ausgerichtet. Ja, das ist so, als wenn wir den ganzen Tag quasi hyper aufmerksam sein müssen. Und dann merkt man, da lassen wir irgendwann nachfühlen, uns überfordert, gestresst. Und wenn wir Arbeitskräfte brauchen, und das ist ja im ganzen Handwerksbereich so, dass wir gerne gute Arbeitskräfte hätten, dann habe ich schon viele Handwerksfirmen gehabt, die gesagt haben, was können wir denn vielleicht auch dafür tun, dass sich meine Mitarbeitenden hier wohlfühlen. Ja? Und da ist tatsächlich eine angemessene, sage ich jetzt mal, Wohlfühlatmosphäre sehr, sehr hilfreich. Also wirklich mal weg von diesen rein weißen oder grauen Industrieumgebungen hin zu sagen, okay, warum ist die Wand dann nicht einfach lehmfarben? Ja, ist ja auch jetzt nicht gerade irgendwie ein Ausbund an Buntheit. Ja, man macht dann setzt auch nicht die falschen Signale, dass es jetzt hier quasi um Freizeit geht, ja, sondern man kann ja mal überlegen, ob man nicht das einfach ein bisschen abtönt, so ins Sandige, ins Lehmige irgendwie rein. Dann ist es immer noch hell, aber dann ist es nicht mehr grell. Dann hat es so ein bisschen was irgendwie Haptisches, Natürliches von der Oberfläche, dass man auch über die Bodenfarbe nachdenkt, selbst wenn das ein Industrieboden ist, haben wir jetzt auch gerade für das Werk als erstes gemacht, kann man ja trotzdem überlegen, das ist eine Riesenfläche oft in so Hallen. Ne? Mhm. Also oft viel wichtiger als die Wandfläche, weil es einfach im Blickfeld die größte Fläche einnimmt. Ne? Und dann kann man auch mal überlegen, okay, es sollte ein bisschen dunkler sein, damit man so geerdet ist als die Wandflächen oder die Deckenfläche. Auf keinen Fall umdrehen, also Decke dunkel und Boden hell, schafft erstmal so eine Desorientierung im Raum, weil wir das aus der Natur nicht kennen. Geht, aber es drückt sehr stark nach unten. Und hat halt, wie gesagt, eine Desorientierung. Man hat so eine leichte Unsicherheit in solchen Räumen. Und dann aber auch nicht zu dunkel, weil natürlich das meiste Licht kommt da nicht oben aus der Leuchte, sondern wird nochmal von den angrenzenden Flächen, wo es drauf scheint, reflektiert. Wenn man also einen sehr dunklen Boden hat, dann schluckt der einen Großteil des Lichtes. Ja, also dann braucht man irgendwo sehr, sehr viel mehr Energie, Kosten und so weiter. Also braucht man eine gute Balance. Ich sage mal so ein mittlerer Ton. Man kann auch mit Grautönen arbeiten, man kann auch mit so Gräschtönen arbeiten. Das ist also so eine Mischung von Braun und Grau. Es gibt ja auch schöne Hölzer, die so, ne, so einen Gräschton haben. Das ist natürlich interessant, weil da wird es dann schon speziell. Da merkt man dann schon, okay, jeder Mensch, sage ich immer, ist von Natur aus ein Farbexperte. Also er reagiert super sensibel auf Farben. Das merke ich auch immer wieder bei Bemusterungen. Ich arbeite meistens bei Anstrichfarben zum Beispiel mit einer Palette von 2000 Farben, so diese RAL- oder NCS-Systeme. Und da merkt man eigentlich ganz gut, dann sagen die Leute, ah, Axel Peter, warum hast du so viele Farben? Also reicht nicht auch ein kleiner RAL-Fächer irgendwo so, mit so ein paar Dutzend Farben und so. Und dann sage ich, na warten wir mal ab. Und dann stehen wir dann an der Wand und dann bemustern wir den Ton. Ich lege dann meistens das Holz so als größere Planke oder Oberfläche davor. Und dann mache ich nochmal das Licht, was da auch in dem Raum ist. Und dann haben wir so einen Quadratmeter irgendwo an Wandfarbe angestrichen und sagen, ja, also dieser Blauton, kann man das nicht noch ein bisschen weniger kalt machen? Irgendwo einen kleinen Tick heller. Und dann sage ich, ja, den nächsten haben wir hier im RAL-Design-System. Und dann sagen sie, ah ja, irgendwie, Herr Büter, irgendwas dazwischen wäre super. Ja. Und dann sage ich, ja, wissen Sie, Sie haben gerade sich noch beschwert über meine 2000 Farben. Wenn wir etwas dazwischen hätten, dann bräuchte ich hier 4000 Farben für Sie. Ne? Und dann merkt man, ne, am Anfang versteht man das nicht, warum braucht man so viel Töne, aber nachher steht der Kunde da und diskutiert mit einem über Nuancen, ja, in der Färbung. Und das kennt man im Tischlerhandwerk vielleicht auch, dass man so eine Nuance abweicht, ne, wo man vorher sich gar nicht für interessiert hat. Aber hinterher, wenn das auf dem Boden liegt und es ist die eigene Wohnung oder das eigene Büro, dann fällt einem diese Nuance auf.
Wir waren jetzt ganz viel in Innenräumen unterwegs, wo es ja eben darum geht, das auch ganzheitlich zu betrachten, wie Sie gerade auch gesagt haben. Aber auch wenn es um die Außendarstellung, beispielsweise bei der Farbe eines Logos, Corporate Design geht, kommt es auf die richtige Farbwahl an. Die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern, bis vor gut 15 Jahren prangte an jeder McDonald's-Filiale das gelbe M auf rotem Untergrund. Diese wurde in Deutschland und Österreich flächendeckend durch ein dunkles Grün ersetzt. Der Konzern wollte damit mehr Umweltbewusstsein signalisieren. Worauf sollten Unternehmen bei der Farbwahl für ihr Logo und ihre Kommunikation achten?
Hey, das ist auch ein ziemlich großer Bereich, den Sie da jetzt anschneiden. Also die Frage, was das Farbe mit der Markenwahrnehmung zu tun hat oder Unternehmenswahrnehmung. Da habe ich jetzt auch gerade angefangen, nochmal so Forschung in die Tiefe anzustellen. Weil es natürlich tatsächlich so ist, dass wir bei vielen unserer Produktentwicklungen, also Bodenkollektion und so weiter, festgestellt haben, nachdem man eine Farbkollektion hat, die, sagen wir mal, eine authentische Geschichte irgendwie für das Unternehmen erzählt, dann im Vertrieb letztendlich auch hilft, ja, die Kollektion nicht nur auf den Tisch zu legen und aufzuklappen und sagen, was hätten Sie denn gern, welche Farbe? Was soll es denn bitte sein? Dann hat man meistens irgendwie total überforderte Kunden. Und deshalb ist es schon wichtig bei der Markenwahrnehmung natürlich, dass man sich überlegt, was ist man denn von Unternehmen? Hat man denn bestimmte Werte, die man vertritt? Also jedes Unternehmen hat ja vielleicht so ein bisschen so eine Art von DNA, wie es sich als Unternehmen am Markt auch zwischen all den anderen Mitbewerbern irgendwie präsentiert. Und so gehe ich ran und sage, okay, wenn ihr von außen kommt, ja, und den ersten Eindruck habt, das ist wie eine Visitenkarte. Und das ist ganz interessant, dass viele Unternehmen oft auf der Webseite sich total viel Mühe geben, eine tolle Landingpage haben und das Unternehmen anpreisen. Dann kommt man zu Besuch und guckt das Unternehmen und denkt, boah, nichts davon spiegelt sich im Raum. Ja, das sollte man sich also klar machen, wenn man als Unternehmen ja bestimmte Werte, also A, mal nach außen an seine Kunden, aber B, auch an seine Mitarbeiter irgendwie kommuniziert, dann muss man überlegen, dass man diese Werte auch sichtbar macht. Die komprimierteste Form ist das Logo. Ja, das war ja auch der Grund bei McDonald's, warum auch die CEOs von McDonald's gesagt haben, es ist ein Risiko, ja, wenn man so eine Marke hat und so ein Logo, das ist ja milliardenwert. Ne? Also irgendwie, das wäre so, als wenn Daimler-Benz überlegen würde, ob es den Stern nicht lieber irgendwie nur mit 2 oder 5 Zacken ausführt oder so. Ne? Also das macht man nicht mal eben einfach so, wenn es eine eingeführte Marke ist, die über Jahrzehnte weltweit auf das Markenkonto eingezahlt hat. Er hat es aber wie so eine Art Überlebensstrategie formuliert, gesagt, die glauben uns das nicht, die Kunden. Ja, wenn wir nur reinschreiben quasi, wir sind jetzt umweltbewusster und wir haben jetzt gesündere Angebote bei uns. Wir müssen quasi auch den Schritt machen, unsere Filialen umzugestalten. Das ist ja nicht nur das Logo, was sie in Europa getestet haben, sondern es sind tatsächlich auch die Innenausstattung, die Wahrnehmung der Atmosphäre irgendwie der Filialen, die geändert worden sind. Kann man sich auch weiter angucken, zum Beispiel, wenn man sich jetzt anguckt, da wo man die Burger isst oder da wo man ins McCoffee geht, ja, was macht die Farbe? Die Farbe hat ja eine biologische Wirkung, die sorgt nämlich dafür, dass sobald wir jetzt zum Beispiel so eine leckere Farbe sehen, so ein Mokka-Braun und so eine Sahneschnitte irgendwie, dann fällt der Blutzuckerspiegel runter. Kann sich jeder gut vorstellen, wenn er seinen Nachtisch anguckt, nachdem man gerade vom Hauptgang und Vorspeise pappsatt ist. Dann geht der Blutzuckerspiegel runter, im Magen werden quasi Verdauungsenzyme angeregt und wir haben auch wieder Appetit. Ja, also wenn man in der McDonald's-Filiale sitzt und guckt, dann hat er gerade einen Burger gegessen und es eigentlich könnte gehen, guckt aber nochmal rüber zum McCoffee. Ja, dann kann es sein, dass dann doch noch Platz gemacht wird, weil unser ganzer Metabolismus, also unser Stoffwechsel aufräumt und sagt, okay, also so ein Latte Macchiato und irgendwie so ein Stück Kuchen gehen noch. Ne? Und das ist ja auch die Macht der Farben, die macht etwas mit uns. Ja, die wirkt also tatsächlich über unseren Hormonhaushalt, über unseren Stoffwechsel. Und so kommt es dann, dass Menschen einen Raum betreten und die brauchen einen Bruchteil einer Sekunde und sagen schon, okay, hier fühle ich mich wohl, hier möchte ich gerne arbeiten, das ist der richtige Betrieb für mich. Ja, also sind wir wieder bei der Außenwahrnehmung. Das passiert nämlich schon, wenn ich mich annähere. Auf der Webseite sah der Betrieb vielleicht noch ganz interessant aus. Jetzt komme ich aber an, sehe mir die Produktionshalle an oder das Gebäude, wo ich quasi mich bewerben möchte. Und dann denke ich schon, naja, so richtig, irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Also irgendwie sind die doch nicht so, wie sie irgendwie vorgeben zu sein. Also wenn die Farben da im Prinzip was anderes erzählen, ich behaupte, ich bin nachhaltig und unternehmerfreundlich, es sieht aber überhaupt nicht so aus, ja, dann traue ich immer den Farben und nicht den Worten.
Also ein stimmiges Konzept ist da wichtig. Ob bei der Kleidung oder auch bei der Einrichtung, Farbwelten werden auch immer ganz stark von Trends geprägt. Sie hatten vorhin den RAL-Fächer schon angesprochen. Im vergangenen Herbst hat beispielsweise das RAL-Institut mit dem RAL Color Feeling 2027, also schon etwas in die Zukunft gedacht, eine Palette mit 15 Trendfarben bereits für das nächste Jahr präsentiert. Wie entstehen solche Farbtrends und wie beeinflussen die auch den Umgang mit Farbe?
Das ist ein interessanter Punkt. Da habe ich ja auch in meinem neuesten Buch, das große Buch der Farbpsychologie, wo ich so ein bisschen diesen Zusammenhang offenlege zwischen Farbe und Persönlichkeit, den wir schon besprochen haben. Da findet sich auch ein Farbweltenmodell. Das heißt, die Welt der Kunden kann man auch in so soziokulturelle Milieus teilen. Das kennen vielleicht einige so bürgerliche Milieus, ne? Irgendwo, dann gibt es eher so ein bisschen so sozioökologische Milieus haben wir heute sehr stark, also die sehr stark an Umweltthemen interessiert sind und die würden jetzt vielleicht auch gar keine Hölzer kaufen, die nicht irgendwie natürlich wirken, die so ein bisschen künstlich aussehen oder so, die sortieren die vielleicht alle raus. Das heißt, man kann schon sehr, sehr gut sagen, okay, was sind da für Menschen, für Kunden, was haben die für eine Farbheimat, sage ich auch immer, in was für ein soziokulturellen Milieu sind die eigentlich beheimatet. Und da ist es bei den Trends natürlich so, dass wir so hedonistische Milieus auch haben. Das sind also sehr stark konsumorientierte Milieus, markenorientierte Milieus. Und die sind sehr affin für Trendfarben, weil die wollen dabei sein, die wollen dahin gehen, wo es irgendwie laut und quirlig und angesagt und wo man im Prinzip dabei ist bei der Avantgarde. Ja. Und das sieht man natürlich irgendwie im Fashion-Bereich. Das merkt man aber auch an vielen Stellen, wo es irgendwie um Trendfarben geht. Weil wenn Sie eine Marke haben, ja, oder ein Produkt haben, dann kann man natürlich einen Teil der Kundschaft mit zeitlosen Farben eine Freude machen. Die wollen gar nicht irgendwo jedes Jahr eine neue Farbe haben oder immer wieder ihre Sachen rauswerfen und irgendwie den neuesten Trend einrichten. Die gehören dann eher zu so einem bürgerlich wertkonservativen Milieu. Wenn Sie aber ein hedonistisches Milieu haben, dann wollen die das. Die möchten also immer wieder was Neues haben. Und für die sind Trendfarben auch toll. Also wenn Sie sowas in Ihrer Palette haben. Und dann ist natürlich auch wieder interessant für Tischler auch die Frage, was sind das für Trendfarben? Wie kann ich die zum Beispiel mit Kollektionen zusammenbringen? Da kommt wieder mein Appell. Verwenden Sie Hölzer nie alleine. Nichts ist trauriger als so eine Kollektion, die man aufklappt und da sind da lauter Holzmaterialmuster drin. Ja. Oder Fliesen drin oder Ausschnitte so aus Fußbodenmaterialien. Da ist der Kunde überfordert. Sondern sie erwarten ja auch von ihrem Koch irgendwie quasi, wenn er jetzt für ihre Familienfeier irgendwo im Restaurant irgendwie ein Menü zubereitet, nicht, dass er ihnen jetzt irgendwie so Listen mit Zutaten vorlegt. Ja, das machen sie nämlich, wenn sie irgendwie mit ihrer Holzpalette über die Runden kommen. Ne? Sondern sie möchten natürlich sehen, wie sieht dieses Holz in meinem Raum aus. Ja, und da muss man natürlich überlegen, wenn ich so eine Mappe habe, vielleicht kann ich ja so Farbwelten im Prinzip bauen. Dass ich sage, ich habe ja hier mal welche für eher konservativ, bürgerliche, wertkonservativ Milieus, da sind dann vielleicht eher so ein bisschen zeitlosere Farbkombinationen drin und hier habe ich welche für die hedonistischen Milieus, da sind dann so ein bisschen trendige Farben drin, die auch wieder gut mit Hölzern gehen und da kann ich vielleicht an dieselben Hölzer, ja, vielleicht in der Mappe mit so verschiedenen Wand- und Produktfarben zusammenbringen, also von Einrichtungsfarben und dann kann sich der Kunde was vorstellen. Wenn man ganz gut ist, hat man vielleicht sogar ein 3D-Programm, wo man das simulieren kann. Wenn man es aber sehr haptisch macht und da bin ich auch ein Fan davon, also Materialmuster hat, dann ist es toll, wenn man das im Prinzip schon so auf unterschiedliche Farb- oder auch Produktfläche legt. Dann kann man das mal so neben Textilien legen und dann kann ich an diesem Farbweltenmodell orientiert sagen, wenn das eher ein sozioökologisches Milieu ist, dann kann ich mit diesen Trendfarben ja vielleicht schon mal reduzieren. Mhm. Dann fallen bestimmt einige raus, ne, bei einem bürgerlich-konservativen Milieu vielleicht auch. Dann habe ich aber andere Farben vielleicht in meiner Mappe, die ich dann da reinklappen kann, wo ich meine Hölzer mal dazulegen kann und kann sagen, okay, da passen die alle dazu. Ja. Oder ich kann meinem Kunden die Sicherheit geben, kann sagen, wenn du diesen Boden machst, ne, das kann vielleicht auch mit ganz verschiedenen Raumfarben super gut. Ja, also das kann vielleicht auch mit den Trendfarben der nächsten Jahre mithalten. Ich habe vielleicht einen Boden, für den ich auch mal ein bisschen mehr Geld ausgeben kann, weil ich merke, der kann sich flexibel anpassen. Dann kann ich sagen, kann ich diese Trendfarben tatsächlich wunderbar auch als Akzentfarben im Raum einsetzen. Ne? Und so sind die auch gedacht. Und ich finde es toll, dass es Trendfarben gibt. Ich selber begeister mich auch dafür. Werd jetzt aber auch nicht ständig eine neue Anzüge kaufen, sondern nehme dann vielleicht die Trendfarbe eher für ein Accessoire. Ja, und so kann man das auch sehen, dass man sagt, okay, vielleicht gibt's dann bestimmte Töne, die sehen dann vielleicht eher gesünder aus oder die sehen irgendwie nachhaltiger aus oder die haben so ein bisschen was, also kulturelle Entlehnungen, die erinnern einen vielleicht an Mexiko oder Indien so ein bisschen und wecken die Reiselust. Also da kann man ganz, ganz wunderbar so durch die assoziative Klaviatur der Farben gehen. Ja, und bei Trendfarben ist natürlich ganz schön, das sind eigentlich Farben, die bestimmte Akzente setzen, ja, die bestimmte Assoziationen hervorrufen. Und da würde ich sagen, eher die Couch in der zeitlosen Farbe und die Kissen in der Trendfarbe, ja, oder die Decke, ja, oder den Boden in der zeitlosen Farbe und die Trendfarben eher an die Wand. Also würde sagen, lassen sich bei keinem Tischlerunternehmen dazu verleiten, ja, irgendwo Holz quasi irgendwo jetzt in Trendfarben zu färben, sondern aber legen Sie die auch nicht komplett zur Seite, ja. Dann wirkt es auch wieder sehr bodenständig, sehr langweilig und ist sehr austauschbar auch zwischen den Unternehmen, sondern setzen Sie die ein und schauen Sie, was die mit Hölzern machen und finden Sie irgendwie die richtigen Kombinationen. Also gerade so zwei Klänge, drei Klänge sind total toll, wo man sagen kann, ich habe hier vielleicht einen schönen Trendfarbton irgendwie von Ralf rausgesucht und bring den jetzt mal mit einem Holz zusammen, wo wirklich was Tolles passiert. Oder leg vielleicht noch ein drittes, so einen Stoff irgendwie dazu, den man dann vielleicht für eine Einrichtungsfarbe nehmen kann. Und dann zeige ich, was mein Holz so alles kann in verschiedenen Situationen.
Herr Büter, ganz zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Was ist Ihre Lieblingsfarbe?
Ja, Walter Gropius hat ja damals geantwortet, bunt ist meine Lieblingsfarbe. Wenn Sie in meinen Schrank reingucken, meine Kinder lästern schon immer irgendwie, sehen Sie natürlich eine riesige Klaviatur. Ich habe heute einen rosa Rollkragenpullover an mit so einer moosgrünen, dunkelgrünen Jacke. Also Jacke ist eher so ein bisschen konservativ. Ja, das Rosa ist für einen Mann natürlich in meiner Funktion irgendwie ein bisschen progressiv und ich liebe diese Kontraste, also diese Doppelgruppen, wo man irgendwie so ein bisschen so einen, sagen wir mal so, so einen natürlichen, eher konservativen Ton irgendwie mit einem progressiven Ton irgendwie zusammen hat. Und da habe ich diese, nicht die einzelne Farbe, aber dieser Klang rosa, ja, und so Waldgrün. Ja, oder manchmal habe ich auch einen Violett irgendwo mit zum Beispiel so einem Lindgrün oder ich habe noch ein Gelb mit einem schönen Grau irgendwie dazu. Das heißt, also insofern alle, die sich nicht so trauen an die Farbe, kann ich vielleicht als letztes noch mit auf den Weg geben. Ja, Mut zur Farbe und tatsächlich manchmal auch eher vorsichtig defensiv rangehen und eher so beim Accessoire, bei dem, was man dazu tut, da vielleicht ein bisschen mutiger sein und anfangen.
Super, Herr Professor Büther, vielen Dank, dass Sie uns ein bisschen mitgenommen haben in die Welt der Farben und natürlich auch vielen Dank für diese wirklich bunte Folge der Lauschwerkstatt.
Danke auch.
Ja, vielen Dank natürlich auch wie immer an alle Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten dieser Folge. Wer Fragen, Themenvorschläge oder Anmerkungen hat, kann uns gerne eine E-Mail schicken an lauschwerkstatt@tischler.nrw. Ja, und damit bleibt zum Schluss, wie immer, nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. In der Lauschwerkstatt.